Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Im Krankenhaussektor herrscht hoher Transformationsdruck. Manche Kliniken müssen größer werden, manche müssen sich spezialisieren. Eine gesunde Liquidität ist die wichtige Basis, um den Wandel erfolgreich zu gestalten. Meine Kollegen Jan Heinzen und Christoph Hornischer ordnen gemeinsam die aktuelle Situation im Krankenhaussektor ein und stellen zudem dar, auf welchem Wege Finanzierungsbausteine wie Factoring Kliniken dabei helfen, trotz verzögerter Zahlungseingänge handlungsfähig zu bleiben. Und damit herzlich willkommen Jan Heinzen und Christoph Hornischer. Guten Morgen.
Guten Morgen, Daniela.
Guten Morgen, Daniela. Hallo.
Ich habe gedacht, ihr stellt euch vielleicht kurz selbst unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, hallo Daniela, danke dir sehr für die Einladung. Ich bin Jan Heinzen, ich leite den Bereich der Gesundheitswirtschaft bei der Sozialgestaltung. Unser Team beschäftigt sich im Schwerpunkt mit Fragestellungen rund um die Wirtschaftlichkeit, Markt- und Wettbewerbsanalysen, Versorgungsbedarfsanalysen im Gesundheitswesen. Zu unseren Kunden zählen insbesondere Krankenhäuser, Reha-Kliniken, größere Anbieter der ambulanten medizinischen Versorgung. Darüber hinaus begleiten wir auch Akteure, die unmittelbar mit der Gesundheitswirtschaft im Zusammenhang stehen, also beispielsweise Investoren oder Banken mit dem Fokus auf das Gesundheitswesen oder auch Landkreise und Kommunen, die sich strategisch mit der Gesundheitsversorgung und der Gesundheitswirtschaft auseinandersetzen.
Ja, danke Daniela für die Begrüßung und ein herzliches guten Morgen auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Christoph Hornischer und ich verantworte hier den Vertriebs- und Partnerschaftsmanagementbereich der Sozialfactoring als Schwesterfirma der Sozialgestaltung und der Sozialbank. Und zu unseren Kunden gehören insbesondere Ambulant- und Intensivpflegedienste. Sehr starken Fokus legen wir im Moment auf das Thema Krankenhausfactoring. Und neben diesen beiden, sage ich mal, Hauptkundensegmenten bieten wir noch das Factoring für beispielsweise Kinder- und Jugendhilfe an, im Bereich aber auch Rettungsdienste, Krankentransporteure und viele weitere Kunden, die das Thema Liquidität essentiell beschäftigt, weil eins ist Fakt, im Moment steht Liquidität über vielem in der gesamten Gesundheits- und Sozialbranche. Von daher freut es mich, dass wir heute miteinander diesen Podcast halten können.
Ja, und ich glaube, Jan, du wolltest auch direkt gerne ins Thema einsteigen und vielleicht kannst du uns eine kurze Einführung geben.
Ja, danke Daniela. Dann starte ich mal vielleicht mit dem etwas größeren Bild, ohne jetzt zu tief einzusteigen. Die Krankenhausreform wird die Rahmenbedingungen für viele Krankenhäuser erheblich verändern. Wir haben die Themen bereits in dem Podcast Ende Januar zusammen mit meinem Kollegen Andreas de Faber schon einmal aufgegriffen und die Implikationen für die Krankenhäuser dargestellt. Daher jetzt nur in der Kürze: zentraler Bestandteil der Krankenhausreform ist zum einen die Einführung von Leistungsgruppen, also eine stärkere Steuerung darüber, welche Leistungen künftig an welchen Standorten erbracht werden dürfen. Und das wird zwingenderweise auch zu einer Konzentration von Leistungen führen. Gleichzeitig sehen wir eine stärkere Ambulantisierung, also eine Verlagerung bestimmter Leistungen von dem stationären in den ambulanten Bereich. Und eine Veränderung der Finanzierungslogik, also weg von einer rein fallzahlgetriebenen Finanzierung über die DRGs hin zu einer pauschalen Finanzierung über Vorhaltebudgets. Ich glaube, auch wenn der Begriff inzwischen schon fast etwas überstrapaziert wird und in vielen Bereichen schon verwendet wird, beschreibt der Begriff Transformation aus meiner Sicht schon ziemlich treffend, was wir in den kommenden Jahren in der Krankenhauslandschaft zu erwarten haben. Dadurch wächst der Druck auf die einzelnen Krankenhäuser, sich zu verändern, also sich zu transformieren. Und das erleben wir tatsächlich auch in der aktuellen Praxis. Bei vielen Häusern besteht eine große Unsicherheit darüber, was und wie die Reform konkret im Einzelnen wirken wird und welche Auswirkungen das für das einzelne Haus haben wird. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass sich viele Häuser bereits intensiv damit auseinandersetzen, also sich überlegen, wie wir in Zukunft sich aufstellen möchten. Also welche Veränderungen kommen auf einen zu, wie müssen wir uns strukturell verändern und natürlich auch, welche Investitionen müssen wir tätigen, um zukunftsfähig auch zu bleiben. Wir sehen aber auch, dass dieser Prozess noch etwas dauern wird. Nichtsdestotrotz sehen wir da einen starken Transformationsdruck, der auf die Krankenhäuser zukommt. Vielleicht schon so die erste Frage an dich, Christoph. Erlebt ihr das ebenfalls so? Wie sind da eure Erfahrungen aus der Praxis?
Ja, Jan, danke für die Frage. Also ich kann das 1:1 so bestätigen. Du hast eben richtigerweise gesagt, Transformationsdruck. Der ist im Moment, muss man fairerweise sagen, immens für die Krankenhäuser. Du hast Themen angesprochen wie das KHVVG, was zu dem Thema führt, dass viele Krankenhäuser sich absolut damit beschäftigen müssen, per se. Dann kam ja auch das KHVVG, das KHAG, jetzt erst letzte Woche verabschiedet, kam das Thema großes Sparpaket, was die GKVs wieder in positives Fahrwasser bringen soll, was auch immense Auswirkungen auf die Krankenhäuser haben wird. Krankenhäuser müssen sich umstrukturieren, müssen mehr kooperieren. Ich sag mal nicht nur konzentrieren, sondern kooperieren. Weil du hast richtigerweise gesagt, mit Zuteilung von Leistungsgruppen kann es natürlich auch dazu führen, dass unsere enorme Krankenhauslandkarte, die wir in Deutschland haben und die wir uns auch als Deutschland leisten, dass es dazu führen wird, dass natürlich auch das ein oder andere Krankenhaus nicht mehr in der Form, sage ich mal, bestehen bleibt oder bestehen bleiben wird, wie wir es kennen. Es gibt einen sehr großen Strukturwandel. Ländliche Krankenhäuser haben sicherlich dann schon einen sehr hohen Versorgungsaufwand, während, sage ich mal, in manchen Großstädten zahlreiche Krankenhäuser vorhanden sind, wo man sich dann natürlich fragt, wie können die sich strukturieren, wie können sie miteinander kooperieren, um einfach vor dem Hintergrund KHVVG, KHAG, Transformation einfach in die Zukunft gesprochen auch wieder ein Stück weit mehr wirtschaftlich arbeiten können und auch agieren können. Und von daher nehmen wir absolut, wie du es eben in die Fragestellung gebracht hast, einen sehr hohen Transformationsdruck der Krankenhäuser wahr.
Was ich sehr spannend finde, ist, dass dieser Transformationsdruck ja auch unterschiedlich wirken wird und unterschiedlich Auswirkungen hat für das Krankenhaus. Also wir sehen Krankenhäuser, die in der Tendenz her eher den Druck verspüren, wir müssen wachsen, wir müssen größer werden, weil Leistungen von anderen Standorten weggenommen werden und konzentriert werden. Wir erleben aber auch zum anderen, dass es Krankenhäuser gibt, die, naja, Leistungen verlieren, in Summe aber von den Fällen her wahrscheinlich zukünftig ein ähnliches Volumen haben werden. Also für die geht es eher darum, sich noch stärker zu spezialisieren. Und wir leben aber auch Häuser, die sowohl von ihrem Leistungsportfolio, also ihrer Leistungsvielfalt her, als aber auch von der Anzahl der Fallzahlen, also von dem Volumen her, voraussichtlich nach der Reform weniger machen dürfen und weniger Fälle behandeln werden. Und diese Auswirkung der Reform hat natürlich auch einen unterschiedlichen Aspekt, wie ich überlege, wenn ich meine Investitionen strukturiere. Also für den etwas größer werdenden, da geht es eher um Wachstum. Bei dem Spezialisierungsthema geht es tatsächlich eher darum, nochmal zu konzentrieren, nochmal zu investieren, auch in die eigene Leistung, vielleicht auch neue Operateure zu gewinnen. Und bei demjenigen, wo sowohl die Leistungsvielfalt als auch die Fallzahlen zurückgehen, da geht es wirklich darum, das gesamte Geschäftsmodell zu transformieren. Also zu überlegen, welche Leistung will ich zukünftig anbieten? Kann ich das durch ambulante Operationssäle ergänzen? Kann ich zusätzliche Fachärzte in meiner Immobilie, in meiner Infrastruktur integrieren? Gibt es vielleicht therapeutische Angebote? Auch die Fragestellung darüber, ob ich vielleicht pflegerische, sozialwirtschaftliche Leistungen anbieten möchte. Also da ist sicherlich bei dem Letztgenannten enormer Transformationsdruck und ein enormer Druck, sich das Geschäftsmodell nochmal komplett zu überarbeiten. Was mich interessieren würde, wie ihr von eurer Seite aus dem Factoring in diesem Kontext unterstützen könnt. Und vielleicht auch nochmal vorweg, wie funktioniert das Factoring? Wie geht ihr vor und welche Aspekte berücksichtigt ihr da?
Eine sehr gute Frage. Das Thema ist aktuell, was du eben auch dargelegt hast, ist, es ist in der Branche per se eine sehr große Unsicherheit. Also sprich mit den dargelegten Sachen KHVVG, KHAG, fragen sich viele Häuser, die auch bei uns das Thema Factoring anfragen, wo fange ich an, wo höre ich auf, wo muss ich anfangen und wo führt das Thema hin? Das Thema, was über allem steht, dahingehend ist das Thema Liquidität. Wir waren ja vor kurzem konzernübergreifend, waren wir auch im DRG-Forum und auch da das Feedback, Liquidität steht über allem. Und da ist genau unser Ansatzpunkt vorhanden. Wir schaffen es mit dem Thema Liquidität für Krankenhäuser, mit unserem Factoring für Krankenhäuser, aus dieser Unplanbarkeit, die für viele Krankenhäuser besteht aktuell, eine Planbarkeit herzustellen. Was meine ich damit? Aktuell ist es ja so, gemäß Trendbarometer, den wir ja im letzten Jahr erstellt haben, sind ja 80% aller deutscher Krankenhäuser im Moment nicht oder nicht per se kapitaldienstfähig. Und allein dieses Thema, was neben diesen ganzen anderen Baustellen bei den Krankenhäusern mitschwingt, ist ja schon ein gravierendes Thema vorhanden, nämlich, dass sich traditionelle Finanzierungsgeber, ob es jetzt Banken sind oder andere, sage ich mal, Kapitalgeber, ein Stück weit zurückziehen oder bestehende, sage ich mal, Finanzierungsstrukturen bei den Krankenhäusern auch in der Form nicht mehr aufrechterhalten wollen oder Sicherheiten verstärken. Und genau da setzen wir an. Wir haben keinen bonitätsgetriebenen Ansatz, was uns natürlich in die Lage versetzt, dass wir unser Factoring auch bei bonitätsschwachen Häusern platzieren können. Das meine ich damit. Das heißt, die Verität, also wir greifen ja genau da an, wo der Hauptumsatz des Krankenhauses steckt, nämlich das Thema DRG und PEP-Forderung, dass wir dort aus dieser Unplanbarkeit die Planbarkeit herstellen, weil da muss man auch schon erwähnen, was sich jetzt wahrscheinlich viele fragen. Auf dem Papier stehen zwar 5 Tage Zahlungsziel von den Krankenkassen an die Krankenhäuser. Die Realität ist eine ganz andere. Und das ist diese Wahrnehmungsvertrübung von den Krankenhäusern, die denken, ja, es steht ja 5 Tage auf dem Papier, dann kommt es auch nach 5 Tagen. Was wir aber sehr stark wahrnehmen, ist, dass die Realität mit im Moment gar 13,6 Tagen bei der Zahlungsfrist von den Krankenkassen an die Krankenhäuser ein deutlich verbessertes Ergebnis darstellt. Das heißt, das ist ja ein zusätzliches, enormes Problem für Krankenhäuser, dass sie nicht planen können. Also, dass sie sagen, ich habe natürlich jetzt mein Investitionsneubau, wo wir ja gleich auch nochmal dazu kommen, wo Liquidität abfließt. Ich habe meine Personalzahlung, ich habe meine XYZ-Zahlung, also wirklich eigentlich auch planbare Abflüsse von Liquidität. Aber was passiert denn, wenn noch Unplanbarkeiten dazu kommen? Und da schaffen wir es mit unserem Factoring-Produkt, die Krankenhäuser liquide zu halten, nämlich sofort bei Einreichung der offenen Posten die Liquidität dem Krankenhaus zur Verfügung zu stellen, sodass es die Liquiditätssituation deutlich verbessern kann.
Du hast eben schon das Thema Kapitaldienstfähigkeit aufgegriffen, beziehungsweise die 80% der Häuser, die im letzten Jahr ein negatives Ergebnis erzielt haben. Sind es denn tatsächlich nur diese Häuser, die auf euch zukommen? Also die sagen, wir haben einen enormen Druck, oder vielleicht auch andere Häuser, die sich strategisch sehr frühzeitig damit auseinandersetzen?
Das ist ein sehr, sehr guter Einwand. Tatsächlich ist es so, wie du sagst. Wir haben Häuser, die natürlich aus dem immensen Druck bei uns anfragen, aber auch Häuser, die jetzt schon vor der Welle schwimmen wollen, die sich sehr frühzeitig genau mit diesem Thema beschäftigt haben. Wir haben ja auch ein aktuelles Fallbeispiel, ein Referenzvideo bei uns auf der Internetseite, was man sich anschauen kann. Und da war es genau so. Es ging auch hier um einen Investitionsneubau, der anstand, um teilweise auch weggefallene andere Finanzierungsbausteine. Und die Geschäftsleitung hat sich dort einfach frühzeitig mit dem Thema beschäftigt und hat gesagt, wenn mir doch auf der einen Seite Sachen wegfallen, die mir wirklich auch langfristig oder auch kurzfristig und mittelfristig wehtun, dann brauche ich ein Surrogat, eine Ergänzung, was mich in die Lage versetzt, dass ich vor der Welle schwimme, nämlich aus der Unplanbarkeit eine Planbarkeit machen zu können. Und genau das machen viele Häuser gerade. Wir nehmen gerade eine sehr, sehr große Wahrnehmung des Thema Factorings im Markt wahr. Noch nicht so ganz, wie wir es uns erhoffen, weil kannst du dir vorstellen, das Thema Factoring, währenddessen man es ja im Industriebereich sehr, sehr stark einsetzt, ist in dem Bereich Krankenhaus aus der Historie raus, weil es früher einfach nicht benötigt wurde, einfach so diese Kenntnis des Produktes noch nicht vorhanden. Aber die, die es kennen, sei es aus vorherigen Tätigkeiten, also auf der Geschäftsführungsebene, auf der kaufmännischen Ebene, die dieses kennen aus der Vergangenheit, vielleicht auch aus einer Schulung heraus, aus einem Studium heraus, und die sich damit beschäftigen, nehmen wir gerade auch eine sehr, sehr große Wahrnehmung dahingehend wahr, dass es sich auch rumspricht, von Klinikgeschäftsführer zu Klinikgeschäftsführer, von kaufmännischem Leiter zu kaufmännischem Leiter, dass man mit diesem Produkt einfach vor der Welle schwimmt, dass ich liquide bleibe und eben mein Haus, das Krankenhaus, das vielleicht auch nicht unbedingt Probleme aktuell hat, einfach das Thema Planbarkeit mit involvieren kann.
Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass Factoring nicht dafür da ist, nicht nur dafür da ist, kurzfristig Lücken zu füllen, sondern präventiv schon zu vermeiden, diese Lücke entstehen zu lassen und da sich frühzeitig strategisch mit auseinanderzusetzen.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Aus unserer Perspektive wird unter anderem natürlich die zusätzliche Liquidität genutzt, um zu investieren. Wenn man sich den Transformationsfonds anschaut, leben wir häufig in der Praxis, also läuft ja jetzt gerade momentan die Antragsphase beziehungsweise auch die Bewilligungsphase, dass gerade wenn wir größere Maßnahmen, Investitionsmaßnahmen planen, nicht vollständig alles über den Transformationsfonds abgebildet werden kann. Das mag daran liegen, dass nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Das mag aber auch daran liegen, dass ich ein Großprojekt plane und die Einzelmaßnahmen nicht alle die Kriterien des Transformationsfonds erfüllen. Dennoch macht es Sinn, diese Großmaßnahme als eine Maßnahme durchzuführen und entsprechend zu investieren. Sind das tatsächlich auch so Anlässe, warum Krankenhäuser auf euch zukommen? Oder erlebt ihr noch andere Treiber?
Also es ist immer, das muss man schon mal vorweg sagen, ein bunter Strauß, warum ein Krankenhaus bei uns das Thema Factoring anfragt. Das ist einmal das, was ich eben schon erwähnt habe, einfach weil sie es rumspricht, dass ich halt einfach schon vor der Welle schwimmen möchte mit dem Thema Liquiditätssteuerung, aber auch genau das Thema, was du eben angesprochen hast. Im Moment kriegen ja Krankenhäuser sehr viele Fördermittelbescheide vom entsprechenden Bundesland. Und in so einem Fördermittelbescheid steht ja dann auch oftmals genau das drin, was du gesagt hast, dass ein Krankenhaus auch zu teilen, es ist ja nie eine 100% Zuteilung, sondern zu teilen halt 30% Eigenmittel stemmen muss. Und diese Eigenmittelfinanzierung auch durch diese ganzen Projekte, die ein Krankenhaus, sage ich mal, auch umsetzen muss, nicht leisten kann. Die Liquidität fehlt und genau da werden wir auch sehr häufig angefragt, aber auch als Konzernverbund, gemeinschaftlich mit euch und auch mit der Sozialbank, genau dieses Thema eigentlich zu strukturieren. Und da sind wir sehr, sehr eng am Kunden dran. Wir merken dann auch da, ob sich das Krankenhaus schon frühzeitig damit beschäftigt hat oder nicht, weil das merkt man einfach sehr, sehr stark dann auch in den Gesprächen. Das Krankenhaus, was sich damit beschäftigt, hat einen ganz klaren Fahrplan und weiß genau, wie sie es umsetzen möchte, nämlich die Liquidität, was sie selbst haben, diese Eigenmittelfinanzierung auch noch über Möglichkeiten der Bankenfinanzierung darzustellen, aber auch da uns als Factorer mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, hey, wenn ich doch auf der einen Seite meine Liquidität für diese Finanzierung der Eigenmittelfinanzierung auch verwenden muss, dann habe ich ja auch zu Teilen auch keine Liquidität mehr, um andere Sachen steuern zu können. Und da ist ein Beispiel gegeben mit dem Thema zum Beispiel Skontoziehung. Also sprich, was kann man denn dann auch mit dem Thema Liquidität seitens Factoring auch zusätzlich machen? Und da muss ich fairerweise sagen, ist eine sehr geringfügige Awareness seitens der Krankenhäuser vorhanden. Was kann ich denn alles noch in meinem Daily Business auch an Möglichkeiten heben durch die Liquidität? Und da ist einfach das Thema zum Beispiel Skonto-Möglichkeiten schon mal ein wichtiger Baustein. Wenn ich ja mit dem Thema Factoring die Liquidität nutzen kann, um bei meinem Einkauf Skonto zu ziehen, weil das ist für mich auch diese tolle Erkenntnis. Die Krankenhäuser in Deutschland können alle größtenteils Skonto ziehen. Sie können es aktuell nur nicht, weil die Liquidität fehlt. Und wenn wir der Treiber sind, warum sie es zukünftig können, dann können Krankenhäuser sogar im Normalfall oder im Extremfall gesprochen mit dem Thema Factoring sogar noch Geld verdienen, weil die Skontierungsmöglichkeiten liegen im Durchschnitt immer bei 2,5%. Und wenn das Factoring ja deutlich unter 1% für ein Krankenhaus beispielsweise kostet, dann kann ich ja sogar, je nach Größenordnung, sogar Geld verdienen. Und genau diese Erkenntnis, diese Wahrnehmung, ist unsere Aufgabe im Moment im Bereich Vertriebs- und Partnerschaftsmanagement in die Krankenhäuser hineinzutragen, weil nochmal, das Produkt, wenn es einmal etabliert ist, ist wirklich auch so einfach darstellbar, wie es auch wirklich sich anhört. Das ist der eine Punkt. Und das andere, es muss sich jetzt rumsprechen. Es muss diese Erkenntnis sein, hey, wenn sich meine Bank, mein Konsortium ein Stück weit ziert, mir entsprechend die finanzielle Unterstützung vielleicht aufrechtzuerhalten oder in der Zukunft auszubauen, dann gibt es mit der Sozialfactoring einen Anbieter, der zumindest das Thema Liquidität überbrücken kann und mir die entsprechende Liquidität zur Verfügung stellt.
Ich finde, dass genau das ganz wichtig ist, weil das ja nochmal betont, in welche Richtung es gehen soll. Du sagtest eben, der bunte Strauß Blumen, die zusätzliche Liquidität kann komplett frei genutzt werden, um entsprechend vielleicht auch zu investieren in Infrastruktur, in Personal oder aber auch, wie du es gerade formuliert hast, das Konto zu nutzen. Also super spannend. Kannst du vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel aus der Praxis nennen, wo ihr unterstützen konntet, was vielleicht auch dann das Haus mit der zusätzlichen Liquidität gemacht hat, um es so ein bisschen plastischer darzustellen?
In dem einen Referenzkundenbeispiel war es so, da ist eine Einkaufsfinanzierung weggebrochen, sehr kurzfristig damals. Das Thema Einkaufsfinanzierung soll ja genau zu dem Zweck dienen, dass ich Skontierungsmöglichkeiten vornehmen kann. Und wenn man bedenkt, dass bei so einem Krankenhaus die Materialeinsatzquote so zwischen 30 oder sogar auch teilweise in Spitzen 50% liegt, dann ist es schon immens, wenn ich dann auf einmal kein Skonto mehr ziehen kann. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein großes Haus nehme, wie in diesem Beispiel, 200 Millionen Jahresumsatz, ich habe eine Materialeinsatzquote von 30%, dann sind das ja ganz schnell Beträge, um die es sich hier handelt, wo, sage ich mal, Skontierungsmöglichkeiten zu einem enormen Hebel führen können. Und in dem Beispiel war es so, dass uns die Geschäftsleitung angesprochen hat und hat gesagt, ja, Punkt 1, fällt genau dieses Thema weg. Und Punkt 2, haben wir auch einen Investitionsneubau, den wir gerade, sage ich mal, planen und wo wir in den Endzügen sind, wo es losgeht. Und genau da fehlt uns dann auch wirklich die Liquidität. Also sprich, die nehmen die Liquidität aus dem Factoring für den Investitionsneubau, um dort auch in Teilen, sage ich mal, mit in die Finanzierung einzunehmen, die Liquidität. Und da konnten wir genau ansetzen. Wir konnten einmal das Thema heilen, Wegfall der Einkaufsfinanzierungslinie und zum anderen auch das Thema Investitionsneubau, auch da die abgehende Liquidität abfedern. Und wenn man sich dieses Beispiel bei uns auf der Internetseite anschaut, dann ist es auch wirklich so leicht umsetzbar gewesen. Also wir etablieren dort unser Factoring, was da lautet, dass wirklich im Erstankauf uns Töpfe angedient werden, also sprich Krankenkassenforderungen werden saldiert, uns übertragen. Und wir haben es hinbekommen, in dem Bereich Factoring ein Produkt so einfach darzustellen, dass der Kunde weiterhin natürlich wunschgemäß auch in der Verantwortung verbleibt, diese Themen gegenüber der GKV zu klären, kann es aber weiterhin einzelbasiert auch verbuchen über ein Konto bei der Sozialbank. Also wirklich so leicht darstellbar, wie es sich auch anhört. Es ändert sich für den Kunden eigentlich vom Aufwand her pro Tag, ich sage jetzt mal ganz salopp, zwischen 5% und 15% kommt Aufwand dazu, aber das ist ja marginal für diesen Effekt, was das Thema Factoring mit sich bringt, nämlich genau die Liquidität. Da will ich jetzt gar nicht so ins Detail eingehen, wie es operativ auch wirklich im Detail dargestellt wird. Wir stellen das Produkt Factoring so einfach dar und wollen ja den Kunden nicht belasten, sondern entlasten. Und auch da zeigt das Referenzvideo auf unserer Internetseite, auf der sozialfactoring.de Seite, dass es wirklich so leicht darstellbar, wie es ist. Es ist im Übrigen ein stilles Verfahren, ein stilles Factoring. Das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Aspekt, den ich erwähnen möchte. Viele Krankenhäuser kommen mit Vorwänden auch noch auf uns zu und sagen, also das hört sich alles sehr interessant an und Sie würden das sehr, sehr gern umsetzen, aber was ist mit dem Thema Wahrnehmung der Krankenkasse? Also sprich, wir nehmen die Krankenkassen das Thema Factoring wahr. Und da möchte ich eins schon vorweggreifen, eins erwähnen, nämlich gar nicht. Also wir haben einen Prozess etabliert, wir lassen uns ja wie immer die Institutionskennzeichennummern des Krankenhauses, was jedes Krankenhaus hat, in dem Bereich DRG-Forderung oder PEP-Forderung abtreten. Und hinterlegen hinter das IK, Institutionskennzeichen, dieses Konto, was ich eben benannt habe. Und dadurch wird zwar der Zahlungskreislauf geändert, sprich die Kassen zahlen zukünftig auf dieses Sozialfactoring-Konto, aber es ist ein Konto, was auf den Namen des Krankenhauses eröffnet wird und wird an uns verpfändet. Das heißt, die Wahrnehmung der Krankenkassen ist nur dahingehend geändert, dass sie zukünftig auf ein anderes Konto zahlen. Aber das Thema operative Zusammenarbeit im Factoring zwischen Krankenhaus und Sozialfactoring nicht offengelegt wird gegenüber der Krankenkasse. Und das ist der entscheidende Faktor, dass ich auch nochmal hier in den Podcast mitbringen möchte, was viele, sage ich mal, erwähnen in den Ängsten vielleicht. Ängste ist vielleicht das falsche Wort, aber diese Befürchtung, die an uns immer, sage ich mal, herangetragen werden, was passiert denn mit der Zusammenarbeit mit der Krankenkasse? Und da kann ich ganz salopp sagen, gar nichts. Dieser Prozess, den gibt es seit mehr als 20 Jahren der IK-Abtretung, der ist komplett automatisiert, etabliert und führt dazu, dass das Krankenhaus nicht belastet, sondern maximal entlastet wird.
Du sprachst gerade schon das Thema Akzeptanz an. Ich bin jetzt so seit etwas mehr als 15 Jahren im Gesundheitswesen aktiv und das Thema Factoring gerade bei den Krankenhäusern war aus meiner Sicht zumindest schon die letzten 5, 6 Jahre noch nicht so das große Thema. Wie erlebst du denn aktuell die Akzeptanz? Gibt es da immer noch Vorbehalte oder ist aus eurer Sicht da eine steigende Akzeptanz auch wahrzunehmen?
Sehr interessanter Punkt. Also wenn man mal unsere Kundenstruktur anschaut, bevor Corona überhaupt kam und bevor das KHVVG, sage ich mal, in den Zügen, sage ich mal, zum Tragen kam, hatten wir zahlreiche Krankenhäuser auch bei uns im Bestand. Dann haben viele Krankenhäuser, die bei uns im Bestand waren, ich will jetzt nicht sagen Fehler gemacht, aber sie sind natürlich dem Irrglauben gefolgt, dass diese 5 Tage gemäß KHVVG auch in der Zukunft so valide bleiben. Die Wahrnehmung ist natürlich jetzt eine ganz andere. Wenn der Krankenkasse natürlich Liquidität fehlt, dann führt es auch dazu, dass zwar auf dem Papier 5 Tage stehen, aber dass die Realität sich deutlich anders darstellt. Das ist regional unterschiedlich, das darf ich erwähnen, das muss ich erwähnen. Also es gibt Krankenkassen, die zahlen auch wirklich wie ein Uhrwerk nach 5 Tagen, aber auch da sehr unterschiedlich. dass eine Krankenkasse bei dem Krankenhaus in Hamburg nach 5 Tagen zahlt, aber die gleiche Krankenkasse dann in einem süddeutschen Krankenhaus beispielsweise nach 13, 15 oder gar 20 Tagen zahlt. Also auch da wieder das Thema Unplanbarkeit. Und da ist es so, dass das Thema dazu führt, dass wir die Wahrnehmung haben, bei den Krankenhäusern, die bei uns raus sind, dazu führt, dass genau diese Häuser auch wieder anfragen, weil sie sagen, oh, der Effekt, der bleibt aus. Also sprich, ich werde gemäß KVVG nicht nach 5 Tagen bezahlt, sondern die Realität liegt bei 13, 14, 15 oder darüber von der Zahlungsfrist. Und genau sich das auch so umspricht bei anderen Häusern, die sich mit dem Thema in der Vergangenheit noch nicht beschäftigt haben, dass auch die wahrnehmen, das ist ein Irrglauben, 5 Tage. Ich habe natürlich Kassen, die zahlen sehr schnell, aber ich habe Kassen, die zahlen sehr spät. Und da ist unser Produkt auch genau platziert, weil ich muss nicht immer alle Umsätze bei uns reinbringen, sondern ich kann sagen, ich nehme beispielsweise die Krankenkassen, die mir vor diesem Hintergrund wehtun. Also sprich, Krankenkassen, die nach 5 Tagen zahlen, die lasse ich außen vor. Krankenkassen, die aber, sage ich mal, nach 7, 8, 9, 10, 15, 20 Tagen zahlen, die bringe ich jetzt ins Factoring. Und da ist unser Produkt im Factoring so flexibel, so aufgestellt, dass wir das genauso steuern können. Im Übrigen haben wir jetzt auch gerade in der Umsetzung genau einen Kunden, der das genauso steuert. Bei dem ist es eine der größten deutschen Krankenkassen, die ihm dahingehend wehtun. Da ist die Durchlauffrist der Zahlung bei 15,6 Tagen. Und dann wird das Produkt genauso gesteuert, macht ein Umsatzvolumen zwischen 100 und 200 Millionen Jahresumsatz aus, dass wir gesagt haben, okay, er kann sich dahingehend erstmal anschauen. Er nimmt nur diese Kasse. Wir starten mit dieser Kasse und sollte es sich aber so darstellen, dass die anderen Kassen auch, wo man von ausgeht, wieder dazu tendieren, dass sie später zahlen, dann können wir die ja jederzeit aufgleisen. Das heißt, wir haben dieses Produkt so flexibel dargestellt, dass er mit dem Thema optimal arbeiten kann.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten. Bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/Bildungscampus. Wir freuen uns auf Sie.
Das ist ja genau das Thema. Durch die Verkürzung der Zahlungsfrist oder die Verkürzung der Zahlungsfrist führte bei vielen Krankenhäusern zu einer Entlastung, also Liquiditätsentlastung. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die 5 Tage, und das sehen wir eigentlich bei den meisten Häusern, immer noch nicht eingehalten werden von den meisten Kostenträgern, dann gibt es sicherlich, wie du gerade gesagt hast, schon große Unterschiede. Manche Kostenträger halten die 5 Tage ein, manche sind deutlich drüber. Wir sehen aber im Schnitt, dass diese 5 Tage in keinster Weise eingehalten werden. Nichtsdestotrotz sehen wir schon, dass sich die Zahlungsfrist durch die verkürzte, gesetzlich vorgeschriebene Zahlungsfrist schon auch reduziert hat. Und diese Reduzierung hat entsprechend auch eine Liquiditätsentlastung bei den Krankenhäusern merklich herbeigeführt. Und ich glaube, das ist das große Thema, dass man sich durch euer Factoring diese zusätzliche Liquidität noch schneller sichern kann und noch mehr Entlastung schaffen kann. Und ich glaube, diesen Effekt mit der Vergleich zu der verlängerten Zahlungsfrist und jetzt der verkürzten Zahlungsfrist von 5 Tagen, den muss man sich, glaube ich, vor Augen führen und den für sich selber nochmal prüfen und sich dann auch dafür entscheiden, ist das Factoring nicht auch eine Methode, um genau diese Entlastung, die ich durch die verkürzte Zahlungsfrist hatte, noch mehr davon profitieren zu können. Und das finde ich, das sollte sich jedes Krankenhaus nochmal vor Augen führen, selbst mal durchrechnen, was bedeutet das, was kann ich mit der zusätzlichen Liquidität schaffen und erreichen und das in jedem Fall aber dann für sich wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich auch zu berechnen und zum Ergebnis zu kommen, macht es nicht da auch Sinn, das für mich entsprechend zu nutzen.
Das kann ich 1:1 so bestätigen. Das Spannende vielleicht zu dem Thema noch ist, dass wir nicht nur alleinstehende Krankenhäuser in der Anfrage haben, sondern wir haben auch große Trägergesellschaften, die jetzt mehr und mehr sich mit dem Thema beschäftigen, die auch sehr gut beraten werden, sei es auch von Maklern oder speziellen Beratern, teilweise auch, das muss man fairerweise sagen, von Restrukturierungsberatern oder Sanierungsberatern, Interimsmanagern, die genau das Thema schon auf dem Schirm haben, wo wir aber auch Arbeit leisten, dass wir über Kooperationspartner auch in die Häuser reinkommen und dieses Thema bewerben. Fakt ist tatsächlich, diese Themen, wo ein Krankenhaus vielleicht gar nicht so valide auf dem Schirm hat, also auch zum Beispiel den wegfallenden Erhöhungszuschlag, der letztes Jahr ja eingezogen wurde und der dieses Jahr zum 31.10., ich würde mal sagen, zu 99% wegfällt von 3,45% auf jede Rechnung. Da haben wir zum Beispiel von einem sehr engen Kooperationspartner die Info bekommen, dass gar 30% aller Klinikmanager dieses Thema noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und wenn man sich mal vorstellt, wenn 3,45% zum 31.10. wegfallen, dann will man sich gar nicht ausmalen, was das dann in diesem Jahr noch für Konsequenzen dann auch teilweise mit sich zieht. Nämlich wirklich auch noch ein viel größeres Liquiditätsloch, was es bei den Krankenhäusern zusätzlich nochmal reinreißt. Das ist auch so ein Thema, wo dann noch zu KHVVG, Transformation, alles dazukommt. Auch hier diese deutlich verschärfendere Liquiditätssituation. Und ich möchte mir selbst gar nicht ausmalen, was dann auch teilweise mit dem ein oder anderen Krankenhaus passieren wird. Ich finde es nur fatal, dass solche Themen halt dazu führen, dass es viele noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und ich glaube, auch dafür schaffen wir eine sehr große Awareness, dass wir wirklich hier sind. Wir sind Partner für das Thema Liquidität. Wir sind Partner im Konzernverbund über die Sozialgestaltung, Sozialfactoring und Sozialbank, dass wir so ganzheitlich am Kunden beraten können und wirklich in schwierigen Zeiten unterstützen können.
Was erwartest du denn, Christoph, für die nächsten Jahre für die Krankenhäuser und welche Empfehlung würdest du den Krankenhäusern mitgeben?
Also ich erwarte in den nächsten, vielleicht nicht sogar Jahren, sondern tatsächlich Wochen, Monaten oder im nächsten Jahr weiterhin eine sehr große Unsicherheit bei den Krankenhäusern in Deutschland. Bedingt einfach durch diesen, ich hatte es eben schon mal gesagt, bunten Strauß auch an Themen, was auf die Krankenhäuser schon zugekommen ist, was aber auch zukommen wird. Wir sprachen über Transformation. Ich sprach über das Thema, dass viele sich unsicher sind, wo fangen sie an, wo hören sie auf, zu was wird es führen. Ich selbst war vor 2 Wochen auch auf einer Vortragsreihe Kommunale Häuser Quo Vadis. Auch da eine große Unsicherheit, wenn doch zum Beispiel auch die Kommune im Moment keine Gelder hat, um das Krankenhaus weiterhin in die Zukunft gesprochen zu unterstützen. Wo geht die Reise auch dahin? Wie kann sich ein kommunales Haus transformieren? Also man merkt schon mal zusammenfassend gesagt hier eine sehr, sehr große Unsicherheit. Mein Ausblick ist auch, die Unsicherheit wird weiterhin bestehen bleiben. Wir sprachen eingangs über das Thema Vorhalte, Vergütung, ein Stück weit, sage ich mal, Umstrukturierung bei den DRGs, Hybrid-DRGs, wie auch immer. Da merkt man ja auch schon allein, das wurde ja eingezogen. Auch da merken wir jetzt schon, es wird sich nochmal verzögern und verzögern und verzögern, weil die Krankenhäuser auch dahingehend auch teilweise sogar berechtigt sagt, hey, vielleicht sollte man da nochmal klug dran gehen an die DRG-Abrechnung, vielleicht das Thema Vorhalte, Vergütung auch ein Stück weit anders aufgleisen, weil es wird langfristig, zumindest sagen, dass die Krankenhäuser gar nicht zu einer Verbesserung führen. Auch da im Ausblick bleibt abzuwarten, ob es, sage ich mal, den gewünschten Effekt bringen wird. Fakt ist einfach, und das war Konsens auf dem DRG-Forum, der Ausblick bleibt weiterhin sehr trüb am Horizont, kann man sagen. Letzte Woche wurde jetzt dieses Einsparpaket dann auch beschlossen. Auf dem Symposium bei dem kommunalen Thema wurde gesagt, man geht jetzt mit dem Rasenmäher nochmal über die Krankenhäuser drüber. Auch das verschärft die weitere Liquiditätslage der Krankenhäuser, einhergehend mit dem Thema nicht gegebene Kapitaldienstfähigkeit. Also aus meiner Sicht gesprochen, jetzt absolut ein Thema für die Klinikgeschäftsführer, für die kaufmännischen Leiter, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wer kann mir helfen? Ja, sich wirklich Berater auch mit ins Boot nehmen, die das Thema Liquiditätssteuerung, Kapitaldienstfähigkeit in die Zukunft zu planen, wirklich kennen aus dem FF, die uns kennen als Factorer, die uns als Konzern kennen, dass wir ganzheitlich am Kunden agieren können, dass wir Krankenhäusern wirklich helfen in sehr schwierigen Zeiten, nicht auf die Bonität schauen, weil auch da ist Fakt, wo soll es denn im Moment herkommen? Wie soll es sich denn verbessern? Ich glaube, Vorreiter ist hier nach wie vor NRW. Das muss man auch schon mal erwähnen. NRW, also Nordrhein-Westfalen, ist schon sehr, sehr stark in dem Thema Transformation involviert. Hat die Krankenhäuser auch hier schon größtenteils geclustert, Leistungsgruppen zugeteilt, teilweise Krankenhäuser auch geschlossen. Das ist ja wirklich die komplette Kehrseite der Medaille, wenn man sich das anschaut, aber auch teilweise begründet. Aber auch Krankenhäuser umgestaltet. Da sind wir ja noch jetzt im Detail gar nicht drauf eingegangen. Zum Beispiel Level 1i-Krankenhäuser, sage ich mal, gestaltet aus einem Krankenhaus, was jetzt die Notaufnahme nicht mehr aufrechterhalten kann, was hochdefizitär war. Die Ambulantisierung vorangeschritten in dem Umkreis um das Krankenhaus herum. Alles Themen, die wirklich klug dazu führen können, dass ein Krankenhaus auch wieder profitabel werden kann. Und nochmal als abschließendes Plädoyer meinerseits, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, mit der Liquiditätssteuerung, mit dem Thema Factoring, was kann es mir bringen, dann ist man, glaube ich, schon klug damit beraten, dass man in die Zukunft gestaltet und in die Zukunft auch denkt.
Super, vielen, vielen Dank für deine Antworten und Einschätzungen. Ich glaube, Christoph, wir hätten noch 2 oder 3 Stunden weitersprechen können. Es gibt ganz viele Themen, die immer wieder, wenn man darüber spricht, Ambulantisierung hast du eben angesprochen, Notfallambulanzen, Strukturbereinigung etc. Also ich glaube, da hätte man einen Podcast von mehreren Stunden draus machen können. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich habe selber auch nochmal sehr viel mitgenommen, gerade dass das Thema Factoring alle Häuser betreffen kann, also trägerübergreifend und nicht nur die Häuser, die vielleicht gerade in einer wirtschaftlichen Schieflage sind beziehungsweise Liquiditätsengpässe haben, sondern gerade auch nochmal die, die auch strategisch aufstellen wollen und diese Liquidität für Investitionen oder auch vielleicht für Kosteneinsparungen, das eben genannte durch die Realisierung des Kontos, nutzen können. Dass es viele Einsatzmöglichkeiten gibt, die Liquidität auch nutzen zu können. Also nicht nur für die Investitionen in Infrastruktur, sondern auch in Nutzung des Kontos, was du eben angesprochen hast, aber auch in die Investition von Personal. Ich glaube, das hat sicherlich vielen nochmal etwas näher gebracht, was ich mit dem Thema Factoring machen kann, was ich damit realisieren kann, welche Vorteile es hat. Vielen herzlichen Dank, dass du zur Verfügung standst. Vielen Dank für deine Antworten. Es war sehr schön. Ich habe es sehr genossen. Vielen Dank.
Ich danke auch. War ein toller Austausch. Und wie du es gesagt hast, also es wäre auf jeden Fall tagesfüllend von dem Thema her. Ich freue mich drauf, wenn wir da vielleicht in der Zukunft gesprochen auch nochmal das ein oder andere Thema aufgreifen können. Aber nochmals vielen Dank für den tollen Austausch.
Ja, vielen Dank, Jan, vielen Dank, Christoph. Es war super spannend, euch zuzuhören. Ihr habt, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern eine Menge Impulse mitgegeben, wie sie sich zukunftsfähig aufstellen. Und ich freue mich, wenn wir euch zu weiteren Entwicklungen mal wieder hier im Podcast begrüßen dürfen. Dankeschön.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.